Herzlich willkommen zu Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. In dieser Folge begeben wir uns auf eine Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Mythos und Macht, zwischen Göttererzählung und politischer Realität.
Ja, wir wollen heute erkunden, wie die europäische Idee, wie sie sich in der heutigen Europäischen Union zeigt, auf ja viel ältere Vorstellungen von Ordnung, Identität und auch Zusammenleben zurückgeht. Weil die europäische Kulturgeschichte beginnt schon lange, lange vor Verträgen oder Institutionen oder auch Parlamenten, denn sie beginnt schon bei sehr viel älteren Geschichten.
Ja, Geschichten, die in der griechischen Mythologie oftmals ihren Ursprung haben und die Figur, mit der wir ja beginnen wollen, trägt denselben Namen wie unser Kontinent und zwar Europa.
Ja, also eine mythologische Gestalt, die halt zur Namensgeberin eines ganzen Kontinents wurde und vielleicht auch zum Sinnbild für die Suche nach Identität, Zugehörigkeit und auch politische Einheit.
Wir haben uns ja mit diesem Mythos schon öfter beschäftigt und den auch schon ein paar Mal erzählt und fassen jetzt das in dieser Folge daher nur relativ kurz nochmal zusammen. Für alle, die vielleicht in ja den vergangenen Folgen nicht eingeschaltet haben, beziehungsweise eine bestimmte Folge vielleicht mal nicht gehört haben. Der Mythos erzählt die Geschichte von Europa, einer phönizischen Königstochter. Und genau, sie war eine Frau aus dem östlichen Mittelmeerraum und eines Tages sieht Zeus, also der Göttervater, sie am Strand und verliebt sich sofort in sie. Er verwandelt sich daraufhin in einen weißen, prächtigen Stier, nähert sich ihr und als sie sich dann auf seinen Rücken setzt, trägt er sie über das Meer auf die griechische Insel Kreta.
Genau, und eben dort wird sie auch zur Königin und ja bringt mit Zeus drei Söhne zur Welt und einer von ihnen, Minos, wird König von Kreta, dem ja Zentrum der ersten großen Hochkultur Europas. Also ja, es ist schon bemerkenswert, denn der Kontinent, den wir heute ja Europa nennen, erhielt seinen Namen durch eine Geschichte, die von Migration, kultureller Vermischung und auch Bewegung erzählt.
Das ist ein zentraler Gedanke. Europa kommt im Mythos nicht nur von innen, sondern halt auch von außen. Die namensgebende Figur stammt halt aus dem Osten, wie gesagt, wird über das Meer gebracht und findet in Kreta an der Schnittstelle zwischen Orient und Okzident ihre neue Heimat.
Und damit wird der Mythos zu einer ja frühen Allegorie auf das, was Europa bis heute auch prägt, nämlich Offenheit, Austausch und auch einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ja, Europa entsteht, indem jetzt sie, also die Prinzessin, die Grenzen halt verlassen hatte.
Es ist faszinierend, dass gerade diese Bewegung, dieses Überschreiten und den Anfang einer kulturellen und politischen Identität hier irgendwie markiert. Denn die Geschichte Europas, auch wenn es nur eine Sage ist, findet auch irgendwie in der Moderne ein bisschen Anwendung. Es ist, wie gesagt, eine Geschichte von Wanderung, Begegnungen und auch Übersetzungen.
Aber vielleicht auch eine Geschichte von Aneignung. Weil Zeus nimmt sich Europa, wie später ja auch Imperien und Staaten sich den Namen Europa aneignen, als Symbol für Macht und auch Legitimität. Aber gleichzeitig bleibt in der Figur Europas auch der Gedanke der Offenheit und der Verbindung bestehen.
Wenn wir vom Mythos jetzt mal zu den Göttern des Olymps übergehen, betreten wir den Raum einer sehr frühen politischen Metapher, wenn man so möchte. Die Götterwelt war hierarchisch organisiert, aber zugleich auch sehr plural. Also es gab ja einen ja Obergott, also Zeus, und auch sehr, sehr viele weitere Götter und Göttinnen, die sich da eben getummelt haben. Insgesamt waren das 12 und jeder und jede hatte dann so eine eigene Zuständigkeit oder einen eigenen Einflussbereich, andere Interessen und hat sich auch mit anderen Konflikten auseinandergesetzt.
Und rein theoretisch, um das vielleicht mal so ein bisschen einfacher darzustellen, könnte man sich den Olymp ja auch als eine Art frühe politische Ordnung vorstellen oder den halt als dessen verstehen. Also kein absoluter Monarchismus, sondern halt wirklich eher ein komplexes Machtgefüge, weil selbst Zeus war auf Konsens und auch auf Zustimmung angewiesen.
Das erinnert vielleicht ein wenig an die moderne Europäische Union, um da mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Auch hier existiert ja ein System geteilter Zuständigkeiten zwischen Mitgliedstaaten, Parlament, Kommission, Rat der Europäischen Union und so weiter. Und auch hier ist Macht nicht wirklich irgendwo vollständig konzentriert, sondern halt immer ausgehandelt und verteilt auf verschiedene Organe.
Und in der Politikwissenschaft spricht man vom Mehrebenensystem, also das antike Pendant dazu wäre der Olymp, ja eine Art Götterrat, der über Zuständigkeiten und Eingriffe debattiert.
Interessant ist, dass dieser Rat trotz aller Konflikte eine gewisse ja, Stabilität besessen hat in seinen Erzählungen. Das galt auch für die griechische Polis, die aus ähnlicher Spannung zwischen Autonomie und Gemeinschaft bestand, also aus der ja wirklichen Politik, die halt im antiken Griechenland passiert ist.
Man könnte sagen, so die europäische Integration ist ja, eine moderne Fortsetzung dieser Suche nach Gleichgewicht zwischen Einheit und auch Vielfalt, aber auch zwischen Zentralisierung und ja auch Selbstbestimmung.
Mythen waren aber in der Antike mehr als nur reine Erzählungen oder Sagen. Sie waren kulturelle Verfassungen und erklärten, wer man war, warum man zusammenlebte und welche Ordnung das Zusammenleben trug.
Und in diesem Sinne war die griechische Mythologie auch eine Form politischer Bildung. Also sie vermittelte Werte, legitimierte Herrschaft und schuf auch eine gemeinsame, ja, oder schuf gemeinsame Bezugspunkte überhaupt.
Heute erfüllt die Europäische Union vielleicht ein bisschen ähnliche Aufgaben, nur halt mit anderen Mitteln. Sie versucht über Symbole, Rituale und Erzählungen, also von der Hymne bis vielleicht auch zur Flagge, eine gemeinsame Identität zu stiften.
Aber die Herausforderungen bleiben dieselben. Und zwar zum einen, wie erzählt man hier überhaupt ein politisches Projekt, das aus Vielfalt besteht, und wie schafft man überhaupt auch eine emotionale Bindung in einem System, welches von Rationalität auch irgendwo geprägt ist?
Vielleicht, indem man sich auf die ursprüngliche Funktion der Mythen besinnt. Diese boten keine einfachen Antworten, sondern erzählten komplexe Geschichten, in denen Widerspruch und Mehrdeutigkeit Platz hatten.
Könnte eventuell auch für die EU gelten. Sie ist so gesehen kein abgeschlossenes Narrativ, sondern auch wirklich eher ein Prozess. Ein offener, manchmal vielleicht auch widersprüchlich ja, je nachdem, aber ein fortschreitender Versuch, Gemeinsamkeit zu gestalten.
Die griechische Tragödie lehrte, dass Hybris, also Übermut, zur Katastrophe führt. Doch in dieser Katastrophe lag auch immer so ein bisschen Erkenntnis, also eine Form der Reinigung, der Katharsis.
Ja, wenn man so sich die jüngere Geschichte Europas so ein bisschen genauer anschaut und die betrachtet, lässt sich dieses Muster auch so ein bisschen erkennen. Also wir hatten so die großen Krisen, sei es jetzt so die Finanzkrise oder Brexit, die Covid-Pandemie, Krieg in Nachbarländern. Das sind Formen kollektiver Erschütterung, aus denen schlussendlich neue Strukturen hervorgegangen sind.
Die Europäische Union reagiert dann in solchen Momenten oftmals eher vielleicht zögerlich, manchmal vielleicht auch widersprüchlich, aber sie lernt halt da auch so ein bisschen dazu. Und nach jeder Krise entsteht dann vielleicht auch irgendwie neuer politischer Mechanismus oder neue Form von Kooperation.
Und das verweist auf ein ja grundsätzliches Prinzip. Also Integration entsteht nicht aus Perfektion, sondern aus Krisenbewältigung. Und das unterscheidet die europäische Idee von vielen politischen Projekten der Moderne. Denn sie hat keinen heroischen Ursprung, sondern eine Lernbiografie. Also das ist schon eine bemerkenswerte Stärke, weil sie erlaubt halt Anpassung, Selbstkritik und auch Wandlungsfähigkeit.
Kommen wir jetzt mal zu ja dem eher rationalen Part, und zwar so Ordnung, Recht. Die Griechen verbanden Ordnung und Welt tatsächlich mit demselben Wort, und zwar Kosmos. Und für sie war das dann halt so, dass aus Chaos letztendlich der Kosmos entsteht, in dem es halt Gesetze gibt und eine gewisse Strukturierung.
In der Europäischen Union lebt diese Idee fort. Die Integration Europas war von Beginn an ein rechtliches Projekt. Der Gedanke war Frieden durch Regeln, Stabilität durch Institutionen.
Das ist gewissermaßen die ja moderne Umsetzung eines sehr, sehr alten Prinzips. Nicht Macht schafft Ordnung, sondern Recht.
Und die EU ist insofern eine Zivilisationsform, die auf Vertrauen in Normen basiert und auf Verträge statt Waffen, sowie auf Recht statt auf Stärke.
Und genau das macht sie auch ja gewissermaßen verletzlich, aber auch sehr einzigartig. Sie setzt eben auf Einvernehmen, wo andere vielleicht auf Dominanz setzen würden.
Und das erfordert natürlich auch Geduld, und es verlangt auch eine ja gemeinsame Vorstellung davon, was Europa eigentlich sein soll, nämlich ein Raum des Rechts, des Friedens und der Solidarität.
Gehen wir jetzt aber mal vom Mythos hin zur wirklich politischen Idee Europas. Vielleicht lässt sich am Ende oder jetzt dazu sagen, Europa war von Beginn an halt keine geografische, sondern eher auch eine kulturelle Idee.
Ja, es entstanden halt auch aus Bewegung, Austausch, Neugier und der Bereitschaft, sich auf das Fremde einzulassen.
Der Mythos von Europa ist daher mehr als bloß eine Erzählung aus der Antike. Er ist eine symbolische Gründungsgeschichte für das, was wir heute europäische Integration nennen. Und er erinnert uns daran, dass Identität nie abgeschlossen ist. Sie entsteht immer im Dialog, im Wandel, im Überschreiten von Grenzen, und auch in dem Aushandeln zwischeneinander. Europa, das war einmal ein Mythos dieser Frau, die das Meer überquerte. Heute ist es der Kontinent, der versucht, über seine eigenen Grenzen ja hinauszudenken.
Ja, könnte man so sagen. Vielleicht liegt hier aber auch genau darin der eigentliche göttliche Funke, also eben in dieser Fähigkeit, aus Vielfalt eine gemeinsame Ordnung zu schaffen, ohne sie auch zu ersticken. Und halt auch dieser Gedanke, entstanden in den Erzählungen der Antike, der trägt bis heute natürlich die Idee von Europa. Zum Abschluss wollen wir aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Welt der griechischen Mythen eintreten. Finde ich auch persönlich immer sehr, sehr spannend. jetzt nicht nur als Flucht so gesehen in die Vergangenheit, sondern vielleicht auch mehr als Spiegel menschlicher und auch politischer Erfahrung.
Denn in diesen Geschichten, sofern sie uns erscheinen, stecken Fragen, die Europa bis heute immer noch bewegen. Und zwar die Fragen, wie entsteht Ordnung, was bedeutet Verantwortung und was geschieht, wenn Menschen oder Mächte vielleicht auch ihre Grenzen überschreiten. Und da fangen wir direkt mit der ersten antiken Figur an, und zwar Prometheus, der Titan, bringt den Menschen das Feuer, das Symbol des Wissens und der Zivilisation. Er übertritt damit ein göttliches Verbot, Zeus bestraft ihn, er wird an einen Felsen gekettet und täglich kommt ein Adler, der ihm die Leber herausreißt, bis Herakles ihn schließlich befreit.
Okay, erstmal genug zu Prometheus. Vielleicht gehen wir mal rüber und zwar schauen wir uns Ikarus an, dem Sohn des Daedalus. Sie fliehen mit selbstgebauten Flügeln aus Kreta, doch Ikarus, der fliegt zu hoch, zu nah an die Sonne, deshalb spilzt das Wachs und die Flügel zerfallen und schlussendlich stürzt dieser ins Meer.
Ikarus ist eine Mahnung gegen Hybris, also gegen das Vergessen von Maß und Grenzen. Auch das ist eine Lehre für Europa. Jede politische Gemeinschaft steht auch in der Spannung zwischen Ehrgeiz und Demut. Zu große Selbstsicherheit oder zu wenig Rücksicht auf Realitäten, all das kann sehr, sehr gefährlich werden.
Aber der Mythos verurteilt Ikarus nicht. Also er zeigt, dass die Sehnsucht nach Höhe, also nach Überwindung so gesehen, ein Teil des Menschlichen ist. Und Europa bewegt sich immer zwischen diesen Polen, also Idealismus und auch Wirklichkeit.
Als nächstes schauen wir uns Athene an, die Göttin der Weisheit und Schutzpatronin Athens. Sie steht für kluge Strategie, Maß und Vernunft. All das sind Tugenden, die in der Politik oft stillwirkend, aber grundlegend notwendig sind.
Als sie geboren wurde, so heißt es zumindest, sprang sie vollgerüstet aus dem Kopf des Zeus, also ein Sinnbild für die Idee, dass Denken selbst eine schöpferische Kraft ist. Athene verkörpert die politische Vernunft und auch das Streben, Konflikte durch Einsicht und nicht durch Gewalt zu lösen.
In der europäischen Tradition taucht diese Haltung ja auch immer wieder auf, das Vertrauen darauf, dass Argumente stärker sind als Waffen und dass Institutionen dauerhafter sind als die Herrscher.
Also man könnte sagen, Prometheus schenkt Europa das Feuer der Innovation, Ikarus zeigte die Grenzen des Ehrgeizes und Athene lehrte, wie Vernunft zur Grundlage des Zusammenlebens werden kann.
Diese drei Erzählungen, geprägt von Mut, von der Maßlosigkeit und von der Weisheit, bilden das Fundament vieler europäischer Erfahrungen. Sie erinnern daran, dass Politik auch eine menschliche Angelegenheit bleibt.
Und vielleicht ist es auch das wahre Erbe der griechischen Mythologie, also nicht die Götter selbst, sondern eher das Nachdenken über das Menschliche, also auch über Verantwortung, Maß und auch Zusammenhalt.
Europa ist damit nicht nur ein geografischer Raum, sondern auch ein geistiger Ort, ein Ort, an dem sich Geschichte, Vernunft und Hoffnung begegnen.
Das Meer, das Europa im Mythos überquerte, bleibt bis heute ein Symbol für Bewegung, für Wandel und für die unaufhörliche Suche nach einem gemeinsamen Horizont.
Ja, damit haben wir unsere kleine Reise durch die griechische Mythologie beendet. Vielleicht habt ihr da noch ein paar spannende neue Sachen dazu gelernt. Das war's jetzt erstmal mit Götterfunken, der Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Und wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Und fliegt nicht zu hoch an der Sonne.
Ciao.